Ich will versuchen, die Fragen, die gestellt worden sind, zu beantworten. Frieden in Grenzen, Fragezeichen, dann Frieden in welchen Grenzen und mit welcher Politik? Wolfgang Wagner hat vorhin angedeutet, dass wir, wenn wir uns in Deutschland und als Deutsche zu diesem Konflikt äußern, ja sehr häufig den Vorwurf bekommen, dass wir uns lieber zurückhalten sollten, dass wir aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer Verantwortung und Täterschaft unserer Eltern für den Holocaust am besten schweigen zu den aktuellen Problemen. Ich sage gleich zu Beginn, dass ich das ganz entschieden anders sehe, ganz entschieden anders sehe, dass ich glaube, dass wir eine besondere Verantwortung haben für eine gesicherte Existenz Israels. Das werden wir auch noch in 30 und auch noch in 50 Jahren haben. Das beinhaltet aber auch eine besondere Verantwortung für die Schaffung einer dauerhaften und zumindest, Wolfgang, möglichst gerechten Friedensregelung in dieser Region, die dann auch die universellen und unteilbaren Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserinnen und Palästinenser endlich verwirklicht. Und gerade weil wir diese besondere Verantwortung haben, denke ich, dürfen wir, ja müssen wir als Deutsche auch israelische Politik, israelische Regierungspolitik, die diesem Frieden entgegensteht, schärfstens kritisieren. Das ist unsere besondere Verantwortung. Ich will das ganz klar auf den Tisch gelegt haben und aus diesem Grunde lehne ich jegliche Versuche, uns zum Schweigen zu verurteilen oder, Wilfried Roschmetzler hat das gerade erlebt, in gehässigen Briefen, sie als unwissende schwäbische Hausfrau zu denunzieren, die besser die Klappe hält, anstatt sich zu diesen Problemen zu äußern. Das hat zum Teil rassistische Untertöne, auch wenn es von dem Vorsitzenden einer israelitischen Kulturgemeinde in einer deutschen Stadt kommt. Und ich muss sagen, ich bin zutiefst betroffen, wenn ich von deutschen Pfarrern, sind nur Männer, von denen ich das bisher gehört habe, diese Aktion, die eben beschrieben worden ist, auf den Kauf von Produkten, die illegal in die EU nach Deutschland importiert werden, aus völkerrechtswidrig besetzten Gebieten, dass diese Aktion in einen Kontext, in einen Atemzug gebracht wird mit dem Kaufboykott der Nazis bei den Juden. Ich kann nur sagen, wer so redet, verharmlost den Holocaust und hat offensichtlich keine Ahnung. Denn das kauft nicht bei Juden, mit dem die Nazis, Gestapo und andere spätestens ab 1938 auf den Straßen aufgetaucht sind, war der Beginn der Straße, die nach Auschwitz geführt hat. Und diese Aktion, von der Wiltrud Roschmester eben gesprochen hat, ist der Versuch, zur Emanzipation und zur Befreiung und zu Frieden beizutragen. Das ist etwas völlig anderes. Und wer das durcheinander schmeißt, tut das böswillig und nicht aus Unverständnis. So viel vielleicht mal ein paar klare Worte zu Anfang. Frieden in Grenzen, Fragezeichen. Hier will ich gleich schon deutlich machen, dass wir uns immer bewusst sein müssen, dass wir reden vor unserer eigenen europäischen Geschichte. Und wenn ich mein eigenes, jetzt 57-jähriges Leben angucke, dann war das halt eine Geschichte, doch relativ weit weg vom Zweiten Weltkrieg, eine Geschichte, in der Grenzen immer unwichtiger wurden. In diesem Europa und darüber hinaus auch für uns als Menschen mit einem deutschen Pass in weiten Teilen der Welt. Also ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, warum sind Grenzen noch wichtig für Frieden? Wir haben doch erlebt hier, Grenzen wurden immer unwichtiger, selbst mit den Feinden, mit denen wir uns in den letzten 150 Jahren drei blutige Kriege geliefert haben, so lange ist es ja auch noch nicht her, also etwa mit den Franzosen. Und dann sollen die doch im Nahen Osten das endlich auch kapieren und gemeinsam in einem Staat leben. So wird ja zunehmend geredet. Nicht nur, weil, das ist schon gesagt worden auch von Wolfgang Wagner, immer mehr Leute angesichts der geschaffenen Fakten in den besetzten Gebieten sich immer weniger vorstellen können, dass da noch ein lebensfähiger Staat entstehen kann, sondern es gibt darüber hinaus eine Traditionslinie in der palästinensischen Bewegung, aber auch in Teilen der politischen Linken oder Solidaritätsbewegung mit der palästinensischen Sache in Europa, in den USA, die eigentlich diese Lösung eines gemeinsamen Staates, in dem Juden, Christen, Muslime, Agnostiker, Palästinenser, Israelis als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit gleichen Rechten zusammenleben, immer für die bessere Idee gehalten haben. Und ganz ursprünglich war das ja auch die Idee der PLO in ihren Gründungsjahren und auch vieler palästinensischer Intellektuelle, etwa Zaid. Aber, und man könnte ganz pragmatisch sich hinstellen und sagen, dieses kleine Territorium, was hier zur Verfügung steht, mit diesen sehr begrenzten Rohstoffen, nicht nur begrenzten Wasserrohstoffen, auch anderen begrenzten Rohstoffen, da jetzt zwei Staaten gründen zu wollen, ist im Grunde mit Verlaub idiotisch. Ist genauso idiotisch, wenn ich mir diese Parallele erlauben darf, wie die Kosovo-Albaner meinen, sie müssten nun unbedingt einen eigenen Staat haben. In vielen Punkten sind die beiden Situationen natürlich nicht vergleichbar, aber in diesem Punkt sehe ich eine Parallele. Und ich kann nicht ausschließen, dass vielleicht in 40, 50, 60 Jahren die Juden in Israel und die Palästinenser rückschauen und sagen, Mensch, waren wir blöd. Warum haben wir nicht gleich in der Föderation, in einem Bürgerinnen- und Bürgerstaat gleichberechtigter Bürgerinnen und Bürger zusammengelebt? Und die Kosovo-Albaner und die Serben und Serbinnen werden sich das in 40, 50 Jahren vielleicht auch sagen. Vielleicht. Aber bis dahin muss das große Ziel eines eigenen palästinensischen Staates zunächst mal Wirklichkeit werden. Das ist nun über die letzten 40 Jahrzehnte oder 4 Jahrzehnte so wichtig geworden, hat ganze Generationen geprägt, da muss man jetzt auch durch. Das muss mal Realität werden, mit allen Schwierigkeiten, die das vielleicht bedeuten wird, mit allen Ernüchterungen und Enttäuschungen und so weiter und vielleicht dann, wie gesagt, im Rückblick die Feststellung, es war vielleicht doch der falsche Weg. Aber es gibt keinen Weg darum herum und deswegen, ja, Frieden in Grenzen. Also nicht Zusammenleben in einem Staat, zumindest vorläufig nicht, sondern Frieden in Grenzen. Und diejenigen, die Wolfgang Wagner eben zitiert hat, unter den Palästinensern, die zunehmend darüber reden, die Autonomiebehörde, die nach Oslo geschaffen wurde, in der Westbank aufzulösen, die tun das ja, weil sie zunehmend, wie ich finde, zu Recht den Eindruck haben, dass das nur ein Alibi ist, was hier aufrechterhalten wird. Und Sie haben recht in der Analyse, dass mit dieser Autonomiebehörde und mit den erheblichen finanziellen Mitteln, die nicht zuletzt Deutschland und andere EU-Staaten zur Alimentierung dieser Behörde zahlen, die völkerrechtlichen Pflichten der Besatzungsmacht Israel übernommen werden. Das ist eine relativ bequeme Lösung auch für die israelische Seite. Und deswegen verstehe ich diese aufkeimende Debatte sehr gut. Nur diejenigen, die das propagieren, die palästinensische Autonomiebehörde aus diesem Grunde wieder aufzulösen, sagen nicht zwangsläufig auch, wir wollen einen gemeinsamen Staat. Das ist nicht unbedingt dieselbe Debatte, das wollte ich hier nur klarstellen. Also, wenn Frieden in Grenzen, dann die Frage, in welchen Grenzen? Und hier gibt es nach meiner Meinung nach nur eine mögliche Antwort. Und das sind die Grenzen, die Vorkriegsgrenzen von 1967. Ich sehe keine andere Antwort. Aber ich bin sehr froh, wenn nachher in der Diskussion oder auch morgen Meir Magalit oder auch Botschaftsrat Abdullah Hiyotzi mir widersprechen und meine Analyse zerreißen. Da bin ich dankbar für und ich hoffe, dass niemand hier aus falsch verstandener Höflichkeit oder diplomatischer Zurückhaltung nicht deutlich sagt, dass er oder sie das völlig anders sieht. Das ist aber meine Analyse, wenn ich die Geschichte und die Entwicklung der letzten 40, 50 Jahre richtig verstehe. Unterhalb dieser Lösung, einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Vorkriegsgrenzen des 67er-Krieges, wird es keinen tragfähigen Frieden in dieser Region geben. Das schließt natürlich nicht aus, dass es in beiderseitigem Einverständnis gewisse Grenzarrondierungen, gewisse Gebietsaustausche entlang dieser 67er Vorkriegsgrenze gibt. Aber das muss der Ausgangspunkt sein, die Grundlage sein. Und je länger das nicht klar gesagt wird, auch von der internationalen Gemeinschaft nicht klar gesagt wird, desto stärker und lauter werden die Stimmen, die sagen, wieso eigentlich die Grenzen von 67 für eine Zwei-Staaten-Lösung? Wieso nicht die Grenzen von 48? Ich nehme das so wahr bei vielen meiner Diskussionsveranstaltungen, die ich mache und wo es oft zu diesem Thema kommt, selbst wenn es nicht das angekündigte Thema war, dass Menschen aufstehen, unter anderem auch Palästinenser, Palästinenserinnen, aber auch andere Araber aus dieser Region, und die immer drängender diese Frage stellen. Das ist eine Dynamik. Wie ich überhaupt finde, wir sollten versuchen, Dynamiken zu sehen und dann vielleicht die Frage zu stellen, wie können wir diese Dynamiken verändern, anstatt immer nur die aktuellen schlimmen Dinge, die passieren, in den Raum zu stellen und sie dann vielleicht sogar zu nutzen, um eigene Gewalt oder Unrecht zu rechtfertigen. Das ist ja sehr häufig der Diskurs zu dieser Frage, anstatt zu gucken, was ist eigentlich die Dynamik, wo läuft das Ganze hin und was tun wir jetzt, um eine Negativdynamik vielleicht zu beenden. Und das ist eine Negativdynamik. Wenn die Stimmen derer zunehmen, man kann das mit dem Etikett Radikalisierung bezeichnen, wie auch immer, ist mir egal, die sagen, die 67er-Lösung reicht nicht aus, sie ist nicht gerecht genug, weil im ursprünglichen UN-Teilungsplan 43% des Territoriums für den künftigen Staat Palästina vorgesehen waren, 56% für den künftigen Staat Israel und etwa 1% für die Großregion Jerusalem-Bethlehem. Und davon sind jetzt übrig geblieben, na maximal noch 21%. Und das von der Ausgangsbasis vor 1947, dass die jüdische Bevölkerung mal gerade 6% dieses ehemaligen britischen Mandatsgebietes Palästina besiedelte. Das sind ja hier die wichtigsten Rahmendaten. Vor diesem Hintergrund wird die Forderung, zurückzugehen auf die Grenzen, die die UNO festgelegt hatte, 1947, immer stärker werden, wenn nicht endlich wahrnehmbar für die etwa 10 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in dieser Welt politischer Druck geschieht hin zu der 67er Zwei-Staaten-Lösung. Das wäre dann zumindest ein annähernd gerechter Frieden. Ich teile den Satz von Wolfgang Wagner, dass es den perfekten, den vollständigen, den umfassenden gerechten Frieden wahrscheinlich nie geben wird, weil es immer zumindest Einzelne auf einer Seite oder auch auf beiden Seiten geben wird, die das als ungerecht empfinden. Das wird man nie schaffen können, genauso wenig wie es Quatsch ist, wenn Journalisten sich hinstellen und sagen, wir sind in unserer Berichterstattung hundertprozentig objektiv. Das ist völliger Blödsinn. Das kann man als anstrebenswertes Ziel seiner alltäglichen journalistischen Arbeit beschreiben, aber man soll sich klar sein, dass sowas wie zum Beispiel der subjektive Faktor immer eine Rolle spielt, wenn ich aussuche, was schreibe ich, welches Material benutze ich, wen interviewe ich. So ein bisschen ähnlich ist das mit dem gerechten Frieden. Aber Annäherungen sind notwendig und da ist, wie gesagt, die 67er Zwei-Staaten-Grenze nach meiner Überzeugung die Linie, unterhalb derer, ich wiederhole es, ist keinen tragfähigen Frieden geben wird. Diese Grenze natürlich dann auf absehbare Zeit, sicher 2-3 Jahrzehnte, stark und verlässlich militärisch gesichert. Manchmal überhaupt keine Illusion, soll man auch klar sagen, auch wenn man sich selber als Pazifist versteht. Ich denke, es wird diese Lösung nicht geben, ohne dass nicht eine von der UNO mandatierte Blauhelmtruppe wahrscheinlich mit einem erheblich starken amerikanischen Kontingent entlang dieser Grenze steht und alles, was an legitimen oder auch überzogenen Sicherheitsbedürfnissen und Bedrohungsängsten auf der israelischen Seite vorhanden ist, auf diese Weise beruhigt, sodass zumindest diese Ängste nicht mehr eine Friedensregelung blockieren, wie sie das bisher auch getan haben. Und auf der palästinensischen Seite, das sage ich auch ganz klar, und da wäre ich sehr interessiert an der Reaktion des Botschaftsrates, finde ich, dass eine solche internationale Absicherung einer Zwei-Staaten-Lösung auf Basis der 67er Grenzen dann auch jegliche Militarisierung des künftigen palästinensischen Staates überflüssig macht. Ihr braucht dann keine Armee, sondern könnt das Geld besser für andere Zwecke ausgeben. Ich weiß, das sagt sich so leicht, wo wir mit einer Ausnahme bisher nur Nationalstaaten auf dieser Welt haben, die ihr eigenes nationales Selbstverständnis und ihren Stolz auch darauf gründen, dass sie eigene Streitkräfte haben. Die Ausnahme ist Costa Rica. In so einer Situation zu verlangen von den Palästinensern oder vorzuschlagen, dass sie darauf vielleicht verzichten und diese Haushaltsmittel sinnvoller einsetzen, mag vielleicht arrogant und vermessen sein in ihren Ohren, aber ich wäre trotzdem froh um eine Reaktion. Vielleicht könnte das dann ja auch zum Vorbild werden in der Region, auch für andere bereits existierende Staaten in dieser Region. Wie stehen die Chancen für eine solche 67er Zwei-Staaten-Lösung? Und damit komme ich zu der Frage, mit welcher Politik soll das denn erreicht werden? Und da denke ich, kann man nur sagen, die Chancen stehen im Moment so schlecht wie nie zuvor seit 1967. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Es nützt ja nichts, hier die Welt sich schöner zu malen, als sie ist. Ich will einige Gründe benennen, ohne jetzt Gewichtung. Ich fange aber an mit der aktuellen israelischen Regierung und ihrer Politik. Ich glaube, wir hatten in den ganzen letzten 40 Jahren noch nie einen so schwierigen Gegenüber in Form der israelischen Regierung wie jetzt die Regierung Netanyahu. Ich weiß noch, als Ariel Sharon 2004 war es, glaube ich, mit seinem Besuch auf dem Tempelberg, provozierte und mit auch die zweite Intifada auslöste und für viele hier ein ziemliches, ja, doch Feindbild war, habe ich auf manchen Veranstaltungen gesagt, also Vorsicht, Vorsicht, eines Tages wird Benjamin Netanyahu Premierminister, den ich gut kenne seit den frühen 90er Jahren, als er Botschafter in Washington war, auch während des zweiten Golfkrieges. Und dann habe ich gesagt, werden sich einige von uns Ariel Sharon irgendwann zurückwünschen. Da bin ich immer ziemlich ausgelacht worden. Inzwischen haben, glaube ich, viele verstanden, was ich gemeint habe. Es erfordert ja, wenn eine solche Lösung möglich sein soll, die Zwei-Staaten-Lösung, zumindest einen guten Willen auf beiden Seiten. Der gute Willen allein räumt nicht die noch existierenden Probleme aus der Welt, aber einen guten Willen, dieses zumindest zu wollen, grundsätzlich, wäre ja wohl eine unerlässliche Voraussetzung. Und ich muss sagen, ich kann diesen guten Willen, diese Bereitschaft bei Benjamin Netanyahu und vielen Mitgliedern seiner Regierung nicht erkennen. Ich glaube, hier passiert seit Jahren eine gezielte, eine sehr geschickte, raffinierte und auch sehr erfolgreiche Hinhaltepolitik, die eben dieses Modell einer Zwei-Staaten-Lösung immer weiter in die Ferne schiebt, durch das Schaffen von Fakten, nicht nur der fortgesetzten Besiedlung und Besatzung, sondern auch durch andere Fakten, diese Lösung eben immer weniger vorstellbar macht und in dem Kalkül, dass sie dann irgendwann von der internationalen Gemeinschaft auch offiziell fallen gelassen wird. Ich denke, das ist das Kalkül und ich tue damit Benjamin Netanyahu nicht Unrecht. Ich habe sehr sorgfältig mir seine Rede angehört im September in New York in Reaktion auf die Rede von Abbas zum Antrag auf die Mitgliedschaft der UNO. Und ich kann nur sagen, diese Rede, wenn man sie genau liest, ist ein klarer Beweis dafür, dass Netanyahu nicht gewillt ist, diese Lösung anzustreben und schon gar nicht gewillt ist, die dafür dann natürlich auch notwendigen innenpolitischen Auseinandersetzungen einzugehen. Und damit komme ich zu der zweiten Schwierigkeit, die die anwesenden Freundinnen und Freunde aus Israel sicher morgen noch deutlicher, drastischer schildern werden. Das sind die sozial- und wirtschaftspolitischen, aber auch demografischen Veränderungen und Zuspitzungen innerhalb Israels. Also einmal die immer dramatischeren sozialpolitischen, wirtschaftlichen Probleme. Israel ist das Land des demokratischen Nordens, indem das, die soziale Schere am weitesten sich öffnet, noch dramatischer als in den USA, bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Das hat nicht zuletzt, nicht nur, aber auch zu tun mit den immens hohen Kosten für den militärischen Apparat und für die Besatzung. Wir haben eine zunehmende Radikalisierung unter den inzwischen knapp 500.000 illegalen Siedlern und Siedlerinnen. Wir haben unter der russischen Bevölkerung, die ja auch wächst, eine immer mehr stärkere, auch ja doch konservative Strömung. Und das erleichtert es natürlich nicht für eine Regierung, eine Zwei-Staaten-Friedenslösung mit den Palästinensern durchzusetzen. Aber ich habe auch wiederum das Gefühl, dass Netanyahu sehr geschickt genau damit spielt, auch wenn er im Ausland ist, verweisen kann auf noch radikalere Kräfte in der eigenen Regierung, sei es der derzeitige Außenminister Lieberman und so weiter, und dann durch geschickte Schachzüge wie kürzlich das Reinholen der größten Oppositionspartei in eine Koalition den Eindruck hier erweckt, er habe sich nun neue Spielräume geschaffen, um vielleicht auch in dieser Frage Israel-Palästina eine konstruktivere Politik einzuschlagen, aber ich sehe dafür keine, leider keine konkreten Anzeichen. Die dritte Bedingung ist die Politik der internationalen Gemeinschaft, der so gerne so bezeichneten internationalen Gemeinschaft. Und da ist ja relevant, zum einen die Gruppe, die sich unter dem oder hinter dem oder in dem Nahostquartett verbirgt, oder versteckt, hätte ich fast gesagt, und zum anderen dann natürlich die mittelbaren und unmittelbaren arabischen Nachbarstaaten. Und ich will mal anfangen mit dem Nahostquartett, was dann ja auch die EU-Politik mitmeint und dann natürlich auch die deutsche Politik, die ja doch sehr prägend ist innerhalb der EU, auch für die EU-Politik. Das werde ich nachher an ein, zwei Punkten dann auch noch belegen. Also das Nahostquartett bestehend aus USA, UNO, der EU und Russland hat nach meiner Analyse eine ja, falsche und dem Ergebnis kontraproduktive Strategie verfolgt in den letzten Jahren, kontraproduktiv immer gemessen daran, dass ich Ihnen abnehme, wenn Sie sagen, wir wollen hier eine Friedensregelung. Und seit 2003 sagt der Sicherheitsrat ja auch ganz offiziell, dass damit die Zwei-Staaten-Friedensregelung gemeint ist. Und alle Mitgliedsregierungen dieses Quartetts und auch alle EU-Regierungen behaupten das ja auf der rhetorischen Ebene auch. Nur im Ergebnis der Politik und der Strategie des Quartetts, wenn man von einer solchen reden kann, wird das Gegenteil bewirkt. Zum einen wird die Forderung, die sogenannte Roadmap von 2003 zu erfüllen, in erster Linie und mit Nachdruck an die palästinensische Seite gestellt und kaum mal und schon gar nicht so deutlich an die israelische Seite. Das ist eine Doppelmoral des Nahostkontexts, dass die natürlich die Glaubwürdigkeit europäisch-amerikanischer Politik, die es ja im Wesentlichen ist, die Glaubwürdigkeit dieser Politik und dieser Länder im Nahen Osten immer mehr schwächt und die Verhandlungsbereitschaft der Parteien dort, der Konfliktparteien, nicht stärkt. Die demokratischen Kräfte in Palästina sind nicht gestärkt worden, auch wenn, das werden wir sicher morgen auch hören von dem Vertreter des Auswärtigen Amtes, offiziell es das Ziel der EU ist und auch der deutschen Außenpolitik in der Region, nicht zuletzt mit finanziellen Mitteln, hier demokratische Governance-Strukturen, Rechtsstaat und so weiter auszubauen. Das will ich auch gar nicht bestreiten, dass das individuell die Absicht ist, nur wenn gleichzeitig das Kernproblem, nämlich die völkerrechtswidrige Besatzung, nicht zum Thema gemacht wird, auch gegenüber Israel, dann verkommen natürlich all die noch so umfangreichen finanziellen Hilfen und auch Beihilfen zur Demokratisierung, zum Aufbau demokratischer Strukturen, die hier an die palästinensische Autonomiebehörde kommen, immer mehr zum Surrogat, also zum Ersatz, zum Schalenersatz für eine Politik, die eigentlich auf das Ende der Besatzung zielen sollte. Und ich wiederhole es nochmal, zunehmend wächst der Eindruck, dass diese Mittel, auch die, die aus Deutschland und der EU kommen, dazu dienen, strukturell das Besatzungsregime aufrechtzuerhalten, indem eben palästinensische Autoritäten, Sicherheitskräfte, Polizei und so weiter immer mehr Aufgaben übernehmen und Verpflichtungen, die eigentlich nach dem Völkerrecht die Verpflichtung der Besatzungsmacht Israel wäre. Ein zweiter Punkt, wo die Politik des Nahostquartetts im Ergebnis kontraproduktiv ist, ist der ganze Umgang mit der Hamas, spätestens seit deren Wahlsieg 2006. Die Reaktion war ja politischer Boykott, finanzielle Sanktionen und die Duldung der israelischen Abschnürung und Blockade des Gazastreifens auch nach dem Abzug der 7.000 Besatzungssoldaten. Das sollte ja, das war zumindest auch das Kalkül, was man hier in Gesprächen im Auswärtigen Amt oder auch bei Kanzlerin Merkel immer hören konnte, das sollte die Hamas in die Knie zwingen. Diese Strategie ist völlig gescheitert. Sie ist völlig gescheitert. Und statt gemäßigte Kräfte innerhalb der Hamas, die man ja durchaus identifizieren konnte und kannte, zu stärken und in einen politischen Prozess auch mit Israel einzubinden, wurden die Hardliner-Fraktionen gestärkt. Es wurden Bedingungen, Vorbedingungen für Gespräche aufgestellt, also für Gespräche mit der Hamas, die eigentlich erst Gegenstand von Verhandlungen hätten sein können. Wie gesagt, das führte zur Stärkung der Hardliner, zur Stärkung von militanten Kräften in der Hamas und hat problematische Solidarisierungseffekte in der Region ausgelöst mit der Hamas. Heute sitzt die Hamas stärker am Ruder als je zuvor mit ihrer sogenannten Regierung im Gazastreifen. Und alle Bemühungen hier beizutragen zur Demokratisierung, Verbesserung der Menschenrechtssituation, Rechtsstaatlichkeit sind völlig gescheitert und sind auch auf der Westbank in Abstrichen längst nicht so erfolgreich, wie das hier immer propagiert wird. Wenn der Westen oder solange der Westen und das Quartett nichts tut, um Israel tatsächlich zum Ende der Besatzung und zu einer Friedensregelung zu bewegen, dann wird auch die kompromissbereite Führung Abbas politisch immer mehr geschwächt. Ist doch völlig logisch in den eigenen Reihen. Und wenn man es zuspitzt, und diese Formulierung ist jetzt nicht von mir, sondern von dem jüdischen amerikanischen Professor für Nahostpolitik an der New York University, Zacharia Lockman, der hat kürzlich geschrieben, der sogenannte Friedensprozess ist inzwischen für viele Palästinenser synonym für die Aufrechterhaltung israelischer Besatzung unter amerikanisch-europäischer Schirmherrschaft geworden. Wir haben heute eine Lage, auch das gehört zu den Rahmenbedingungen, die es schwieriger machen, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen, eine zunehmende Spaltung der Palästinenser, eine politische Spaltung, die dann auch geografisch einhergeht mit der Spaltung zwischen dem Gazastreifen und der Westbank. Also wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen, die eine Zwei-Staaten-Lösung immer, scheinbar zumindest, immer schwieriger oder gar unmöglich machen. Wir haben die Fragmentierung der palästinensischen Gebiete durch den fortgesetzten Siedlungsbau, das ist ja alles bekannt. Die Mauer, Sperranlage in Westbank, die zunehmende Isolierung Jerusalems und die Verfestigung der politischen und territorialen Spaltung zwischen Westbank und Gazastreifen. Meine These ist, und das ist nicht nur meine, sondern auch die führenden Berater, interessanterweise des führenden politischen Beratungsinstituts für die Bundesregierung, also der SWP, die hier zu diesen Fragen forschen und beraten, sagen das sehr deutlich. Deswegen zitiere ich das jetzt mal. Der Verhandlungsansatz, der bisherige, ist gescheitert. Er ist einmal gescheitert grundsätzlich, weil bei allen Verhandlungen, die es bisher gegeben hat, das gilt übrigens auch für den Oslo-Prozess, der ja bei vielen, auch wahrscheinlich bei vielen hier im Saal zunächst mal große Hoffnung erzeugt hat, Bei allen Verhandlungen wurde so vorgegangen, dass gesagt wurde, jetzt lösen wir erstmal die vermeintlich einfacheren Probleme und klammern die großen Fragen, die vier großen Fragen vorläufig aus. Mit den vier großen Fragen ist gemeint der endgültige Verlauf der Grenze eben, zweitens der Status Jerusalems, drittens die Flüchtlingsfrage und viertens eben, schon erwähnt, die künftigen Sicherheitsvorkehrungen in der Region und auch zwischen den beiden künftigen Staaten. Und auch daran, glaube ich, sind alle Verhandlungen schließlich mitgescheitert. Und der einzige Verhandlungsansatz, der das nicht so gemacht hat, sondern der gesagt hat, wir setzen uns hin und bleiben so lange sitzen, nämlich über 2 Jahre, bis wir für alle Probleme eine Kompromissantwort gefunden haben, war der Ansatz der Genfer Initiative. Angeführt auf israelischer Seite durch den ehemaligen Justizminister Yossi Beilin und auf der palästinensischen Seite durch den ehemaligen Informationsminister Yasser Abed Rabo. 2 Jahre haben sie zusammengesessen unter logistischer Vermittlung und finanzieller Unterstützung der Schweizer Regierung. Und ich kann nur sagen, für mich ist das Ergebnis, was da rausgekommen ist, was auf alle Probleme eine Antwort findet, mit der leichten Einschränkung beim Wasser, das beste Konzept und die beste Blaupause für eine gerechte Zwei-Staaten-Friedenslösung, die es gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei irgendwelchen künftigen Verhandlungen, sollten sie denn stattfinden, etwas anderes oder gar Besseres rauskommt. Denn so viele verschiedene Optionen, um so einzelne Probleme zu lösen, gibt es überhaupt nicht. Und deswegen, das sage ich sehr deutlich und sehr kritisch, habe ich es für einen großen strategischen Fehler gehalten, dass die palästinensische Seite sich nicht sofort mit aller Kraft und Deutlichkeit auf diese Genfer Abkommen gesetzt hat und gesagt hat, das ist es und das soll Grundlage werden. Ich weiß, was die Hauptbauchschmerzen waren und dazu will ich hier was sagen, weil das immer wieder kommt. Ich bin auch dafür immer geprügelt worden, seit ich die Genfer Initiative öffentlich unterstütze. Das Hauptbauchschmerz ist die Flüchtlingsfrage. Und da wird aber nach meiner Meinung nach von verschiedenen Seiten mit verschiedenen Kalkülen Schindluder getrieben, indem einfach Zahlen in den Raum gestellt werden, die dann so groß sind und so erschlagen, dass alle sagen oder viele sagen, oh, dafür kann es keine Lösung geben. Deswegen muss man das mal auseinanderklamüsern. Es gibt etwa, Schätzungen sind es ja, es gibt keine klaren Statistiken, 10 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser auf dieser Erde. Davon knapp die Hälfte registrierte Flüchtlinge, 4,9 Millionen etwa. Ich weiß, der Botschaftsrat wird wahrscheinlich nachher sagen, es sind 5,1 Millionen, die Zahl habe ich auch schon gehört, aber einigen wir uns auf 5 Millionen. So. Und wenn dann gesagt wird, wir beharren auf dem Rückkehrrecht für alle Flüchtlinge, dann entsteht selbst bei Gutmeinenden der Effekt, was, 5 Millionen zusätzliche Menschen, die dahin zurückkommen, das verkraftet dieses kleine Gebiet nicht. Ist auch so. Nur ist das natürlich eine völlig unrealistische Größenordnung. Man muss allerdings zunächst sagen, vom Völkerrecht her hat jeder und jede dieser 5 Millionen Flüchtlinge, und das sind zum Teil Leute, die in dritter Generation seit 60 Jahren in Lagern in Jordanien leben, das Anrecht auf Rückkehr. Das ist wichtig, dass es anerkannt wird politisch. Denn das Recht auf Rückkehr ist ein Individualrecht, was entstanden ist nach den großen Flüchtlingsströmen und Vertreibungen hier Zweiten Weltkrieg, entstanden ist mit der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die ja ursprünglich nur gedacht war für 3-4 Jahre, bis man die Flüchtlings- und Vertreibungsprobleme hier in Europa gelöst hat. Welche Illusion, welche Illusion. Aber nach dieser Konvention ist klar, es ist ein Individualrecht, das dir auch niemand nehmen kann. Auch wenn zwei Regierungen einen Vertrag miteinander schließen, kann das dem oder der einzelnen Betroffenen Geflüchteten nicht das Recht auf Rückkehr nehmen. Das ist die eine völkerrechtliche Seite. Und da, finde ich, besteht die palästinensische Seite zu Recht darauf, dass das anerkannt wird in einem künftigen Abkommen. Das heißt aber nicht, ich sage es nochmal, dass die Palästinenser verlangen, dass alle 5 Millionen zurückkehren. Das hat Herr Abbas in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung auch nicht gesagt. Ich sage das deswegen hier so klar, weil viele Medien inklusive der Berliner Tageszeitung, für die ich schreibe, das fälschlicherweise so berichtet haben. Es stimmt einfach nicht. Er hat es nicht gesagt, sondern er hat auf eine Regelung gedrungen, die die völkerrechtliche Seite anerkennt, aber dann eine pragmatische Regelung, wie sie etwa die Genfer Initiative ja vorsieht. Es gibt Untersuchungen in den Flüchtlingslagern und bei anderen Flüchtlingen, die also in der Diaspora in Kanada, in Australien oder sonst wo leben. Und danach wird im äußersten Maße etwa 600.000 bis 700.000 Menschen dieses Rückkehrrecht tatsächlich in Anspruch nehmen wollen. Das wäre aber allemal eine verkraftbare Zahl, wenn ich das so sagen darf, die also das Gebiet, was zur Verfügung steht, nicht und die Ressourcen, die es dort gibt, nicht überansprucht. Und das sollte man auch in dieser Debatte immer so klar sagen, damit diese Zahl 5 Millionen nicht dazu genutzt wird, entweder zu sagen, wie es auch gibt bei radikalen Fraktionen, eher der politischen Linken hier bei uns als bei der PLO selber, die dann sagen, nein, Genfer Initiative ist alles schlecht, solange nicht klar ist, die dürfen alle zurückkehren. Und auf der anderen Seite auch von Seiten der israelischen Regierung. Auch Netanyahu hat behauptet, Abbas hätte gefordert die Rückkehr aller 5 Millionen. Und das sei doch völlig unmöglich. Und das hat er eben nicht behauptet. Wird auch innenpolitisch in Israel immer wieder genutzt, um eine Zwei-Staaten-Lösung doch weniger vorstellbar zu machen. Also hier wünschte ich, dass alle, die hier sind, künftig bei solchen Diskussionen dann diese Fakten auch alle klar benennen. Es ist vorhin gesagt worden, dass Wiltrud Kröschmesser hat es gesagt, dass eine Ostquartett zu neuen Verhandlungen aufgerufen hat. Ich kann keinen Sinn und Zweck in neuen Verhandlungen sehen. Neue Verhandlungen, gerade neue Verhandlungen über Grenzverläufe, wären reine Zeitverschwendung. Es liegt nun wirklich alles auf dem Tisch, was dafür notwendig wäre. Zum einen die sogenannten Clinton-Parameter. Das war nach dem Scheitern der ja weitgehend ausgehandelten Vereinbarungen in Camp David, hat Clinton das aufgeschrieben und diese Parameter eben auch für eine Zwei-Staaten-Lösung. Zweitens, das, was in der Genfer Initiative hierzu auch schon aufgeschrieben ist, das natürlich auch, wenn es inoffiziell war, durchaus brauchbar war. Und drittens gibt es darüber hinaus bilaterale Gespräche, die hier längst sehr pragmatisch Lösungen erarbeitet haben, die noch nicht vereinbart sind, die aber auf dem Tisch liegen. Gibt es übrigens auch zwischen Israel und Syrien, bezogen auf die Golanhöhen, Vorschläge, wie man sowohl künftig nach einem Ende der völkerrechtswidrigen Besatzung der Golanhöhen trotzdem das Zugangsrecht beider Seiten zu diesen Golanhöhen sichert, aber auch das Nutzungsrecht für die Ressourcen sichert. Für Jerusalem die dritte sogenannte Kernfrage, die angeblich unlösbar ist, liegt in verschiedenen Dokumenten, auch übrigens im Nahostquartett-Vorschlag, der Vorschlag auf dem Tisch, Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt. Das klingt schön, fände das auch die wünschenswerteste Vorstellung, wenn ich was zu sagen hätte. Ich will nicht ausschließen, dass es hier auch noch andere Varianten gibt, weil man sich das vielleicht auch zunächst nicht vorstellen kann, dass beide Seiten in dieser Stadt dann ja doch ihre jeweiligen administrativen Gebäude und was es halt braucht, um Hauptstadt zu sein, nebeneinander haben. Es wäre natürlich eine zweite Variante möglich, die sagt, die Hauptstädte bleiben vorläufig mal in Tel Aviv und Ramallah. Nach Jerusalem verlegen kann man es immer noch. Es gibt natürlich eine dritte Variante, das wäre meiner Meinung nach die schlechteste, wenn Jerusalem geteilt würde zwischen zwei Hauptstädten, ohne dass es eine Bewegungsfreiheit gäbe für die Menschen. Und wenn dann die Hauptstädte in Tel Aviv und Ramallah bleiben vorläufig, dann wäre das Beste für Jerusalem eben als offene Stadt, möglicherweise inklusive Bethlehem, mit auch völlig ungehinderten Zugang zu den jeweils wichtigen religiösen und Kultstätten. Also auch das ist lösbar. Und zur Sicherheitsfrage habe ich vorhin schon gesagt, was hier wichtig ist, und zum Grenzverlauf auch. Also für alle vier Fragen liegen die Dinge auf dem Tisch und neue Verhandlungen wären, wie gesagt, nur Zeitverschwendung. Bevor ich abschließend sagen will, was denn notwendig wäre jetzt, will ich noch zwei Rahmenbedingungen erwähnen, die ja relativ neu sind und natürlich einen Einfluss haben auf die Dynamik dieses Konfliktes. Das eine ist die sogenannte oder auch Arabellion. Als ich zum letzten Mal in diesen heiligen Hallen war, hier in Bad Boll, der Manfred Puzinski weiß es genau, das war am 13. bis 17. Januar letzten Jahres. Da haben einige Freunde aus der Nahost, sag mal, Solidaritätsszene, aus der Friedensbewegung, aus der Menschenrechtsbewegung zusammen mit Manfred Puzinski eine Idee verwirklicht, mit der viele schon seit Jahren, ich hätte fast gesagt, schwanger gehen. Nämlich die Idee, dass die Konflikte in der Region des nahen Mittleren Ostens, also nicht nur der israelisch-palästinensische Kernkonflikt, sondern all die anderen Konflikte, die Ressourcenprobleme, das Problem der Massenvernichtungswaffen, die es gibt oder die angestrebt werden, was auch immer, sehr stark miteinander zusammenhängen und wahrscheinlich dauerhaft befriedigend lösbar sind, nur wenn sich die Staaten dieser Region eines Tages so gemeinsam an einen Tisch setzen, wie das die Staaten der NATO und des Warschauer Paktes auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ab 1973 folgende gemacht haben in Helsinki im sogenannten KSZE-Prozess. Ich weiß und komme dem Einwand gleich präventiv zuvor, so verfahren und gefährlich die Situation damals im heißen Kalten Krieg bei uns auch war, die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist um vieles komplizierter und schwieriger. Mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Aber gerade deswegen wäre es notwendig, eine solche Konferenz durchzuführen. Nun ist eines der nicht unwesentlichen Probleme, dass einige Staaten der Region sich ja bisher nicht anerkennen, entweder grundsätzlich nicht, also Iran, Israel und umgekehrt, aber auch eben diplomatisch nicht, solange etwa die Golanhöhen besetzt sind, wird Syrien Israel nicht anerkennen. Also auf der Ebene der Regierung ist es nicht möglich. Und so haben wir gesagt, dann machen wir es auf der Ebene der Zivilgesellschaft. Also kritische Intellektuelle, Oppositionelle, Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen, alle, die daran interessiert sind, grenzüberschreitend hier in dieser Region zu kooperieren, Probleme anzupacken und zu lösen. Und es waren mit wenigen Ausnahmen, Manfred, korrigiere mich, Menschen aus allen Ländern von Marokko bis Iran hier in dem Konferenzraum im Südflügel anwesend. Es waren israelische Juden aus Israel da, es waren Hamas-Leute da, es waren Leute von der Fatah aus Ramallah da, es waren Iraner da, es waren fast alle da. Und am ersten Abend unseres viertägigen intensiven Treffens kam um 5 Uhr per Radio die Nachricht, dass der tunesische Diktator Ben Ali ins Flugzeug gestiegen ist und sich ins Exil begeben hat. Und da fielen alle sich ziemlich freudentrunken um die Arme und es war eine große Begeisterung. Und der junge Vertreter der Hamas, der hier war, ich nenne keine Namen, weil das die Verabredung war, dass niemand zitiert wird, der sagte zu mir, Andreas, du wirst sehen, diese Dynamik, die hier heute Abend in Tunesien losgegangen ist, wird die ganze Region von Marokko bis Iran ergreifen und verändern, und zwar in positivem Sinne verändern. Und er hat dann gesagt, und auch bei uns in der Hamas und bei der Fatah in Ramallah werden die diktatorischen, patriarchalischen, korrupten Strukturen überwunden werden. Und auch, das sagte dann einer der Israelis, bei uns wird eine Regierung, die weiter die Politik fortsetzt, wie jetzt die Regierung Netanyahu, das politisch auf Dauer nicht überleben. Ich teile das bis heute. Trotz aller Enttäuschungen und zwischenzeitlichen Rückschritte, die wir im Prozess dieser Arabellion erlebt haben, ich halte daran fest, es geht und ging originär darum, dass die Menschen dieser Region endlich die universellen, grundlegenden Menschenrechte für sich verwirklichen, die wir seit über 60 Jahren jetzt hier ziemlich selbstverständlich genießen. Und in dieser Dynamik das verändert natürlich auch die Rahmenbedingungen für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Nicht allein deshalb, weil man ja feststellen kann, dass alle arabischen, diktatorischen, autokratischen Regime, wie immer man sie nennen will, in den letzten 50 Jahren zwar immer steile Lippenbekenntnisse in Unterstützung der palästinensischen Sache geäußert haben, aber wenig bis gar nichts dafür getan haben, dass die Palästinenser nun tatsächlich auch ihre Selbstbestimmung verwirklichen. Einige der arabischen Regierungen haben es sogar systematisch hintertrieben, haben die Palästinenser instrumentalisiert für andere Zwecke und so weiter. Und es gab darüber in den meisten arabischen Ländern, in der Bevölkerung, zum Teil eine große Wut auf die eigene Regierung, weil in den Bevölkerungen der arabischen Staaten die Empathie mit dem Leiden der Palästinenser und die Unterstützung für den eigenen Staat sehr viel stärker ist. Und wenn wir jetzt in diesen arabischen Staaten die Ablösung der diktatorischen Regimes haben, wird sich das auch in der künftigen Politik und den künftigen Regierungen dieser Länder deutlich machen und zu einer anderen Politik auch gegenüber Israel führen. Das hat sich im Falle Ägypten, obwohl da ja noch keine demokratische Regierung an der Macht ist, schon gezeigt in dieser Übergangsphase, wo der Militärrat das Sagen hatte. Also das ist die eine Rahmenbedingung. Die zweite Rahmenbedingung ist der Iran-Konflikt. Der Iran-Konflikt, den wir heute Abend nicht im Detail besprechen, aber auf Rückfragen gerne mehr dazu, der dient ja dazu, Netanyahu sehr erfolgreich, hat er das gemacht in den letzten 9 Monaten, von dem israelisch-palästinensischen Konflikt abzulenken. Ne? Indem die tatsächliche, behauptete, überzogene, was auch immer, Bedrohung aus Teheran als das wichtigste und dringlichste Problem der Weltpolitik überall hingestellt wird. Und er hat es bei seinem 2-Wochen-Besuch in Washington geschafft, der Netanyahu, zu verhindern, dass über Israel-Palästina auch nur einmal diskutiert wurde. Es ging immer nur um die Frage Iran. Und er hat das im Wesentlichen geschafft, indem er die Drohung mit einem militärischen Schlag Israels immer deutlicher rhetorisch in den Vordergrund gestellt hat und damit natürlich erhebliche Sorgen ausgelöst hat, nicht nur in Washington. Ja? Ein Krieg, ausgelöst durch ein paar Bombardements Israels gegen iranische Atomanlagen, Gegenschläge der Iraner und dann der Druck auf die Obama-Administration, hier einzugreifen, ist das Horrorszenario für die Politik und die Regierung in Washington. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Aber indem er das so spielt, hat Netanyahu Obama dazu bewegt, von seinen ursprünglichen Vorstellungen für einen gerechten Zwei-Staaten-Frieden, wie er das in seiner Rede in Kairo noch im April 2009 gefordert hat, das völlig zu vergessen. Das ist die dritte Rahmenbedingung, das sind die amerikanischen Wahlen, die zumindest bis zum 6. November der Wahlkampf eine wesentliche Rahmenbedingung für den israelisch-palästinensischen Konflikt ist, in der nichts passieren wird, konstruktiv in unserem Sinne, weil Obama, wie ich finde, völlig ohne Not hier von seinen richtigen Vorstellungen abgelassen hat. Ich kann das ohne Not gerne nachher erläutern. Und in dieser Zeit bis Ende Oktober ist auch die Gefahr, dass tatsächlich die Regierung Netanyahu sich entschließt zu einem militärischen Schlag gegen Iran da. Gar nicht unbedingt, weil man glaubt, man kann dadurch das iranische Atomprogramm endgültig beseitigen, sondern das politische Kalkül könnte durchaus sein, dass infolge so eines Krieges Obama die Wahl verliert. Und dann ein Präsident drankommt, nämlich Herr Romney, mit dem Bibi Netanyahu seit 30 Jahren engstens befreundet ist, die eine gemeinsame Firma in Massachusetts schon hatten und der dem Netanyahu schon gesagt hat, dass wenn ich Präsident werde, werde ich bei meiner Nahostpolitik vorher immer bei dir, Bibi, anrufen. Ne? Das ist überliefert. Wenn ich Netanyahu wäre, würde ich alles dafür tun, dass das ab November dieses Jahres die Situation ist, denn dann brauche ich mir bis mindestens 2016 keine Sorge machen, dass ich doch vielleicht mal unter politischen Druck aus Washington gerate. So viel zu den Rahmenbedingungen. Abschließend, was müsste trotz dieser düster realistischen Lagebeschreibung, was müsste denn passieren? Also ich fange mal an mit, ich sage so, dass die entscheidenden Spieler sind natürlich die Amerikaner, aber die Europäer und gerade auch die Deutschen verstecken sich gerne dahinter und sagen dann, wir können gar nichts tun. Das ist bequem und manchmal auch feige und stimmt auch nicht. Natürlich könnten die Europäer mit ihrem Gewicht, was sie immerhin hatten, mehr tun, aber bislang haben sich alle, ich sage mal, auf Konfliktmanagement, mehr oder weniger schlechtes Konfliktmanagement mit einem ineffizienten, im Ergebnis weitgehend ineffizienten Einsatz großer Steuergelder beschränkt. Das wäre die eine Option, es geht so weiter. Und das Fatale an dem Nahostquartett ist ja, dass dieser Ansatz, der wesentlich von den USA bestimmt wird, von der EU übernommen wurde, damit auch von der UNO übernommen wurde, die ist damit eingebunden, inklusive der fragwürdigen, kontraproduktiven Isolation gegenüber der Hamas, macht die UNO ja alles mit. Die einzigen, die das zeitweise mal ein bisschen anders gehandhabt haben, waren die Russen, aber auch das ist schon wieder Vergangenheit. Die Alternative wäre, dass das Nahostquartett endlich die Verantwortung übernimmt für eine Konfliktlösung, die den Namen auch verdient. Das hieße aber, sich ernsthaft und konsequent für die skizzierte Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen und dann auch den hierfür notwendigen Druck auszuüben. Und da würde ich doch in leichter Abweichung von dem Text im Programm eben, hier steht Druck auf beide Seiten, ja, aber wir sollten schon klar sagen, es ist ein asymmetrischer Konflikt. Es ist ein asymmetrischer Konflikt und die Asymmetrie besteht nicht nur in den sehr unterschiedlichen militärischen Potenzialen, die Israel hat und die Palästinenser nicht haben, selbst dann nicht, wenn man mal die Raketen der Hamas und der Hisbollah dazu zählen würde, was man legitimerweise nicht kann, aber auch dann wäre es immer noch sehr asymmetrisch. Die Asymmetrie besteht auch darin, dass eben die stärkere Seite, und das ist die israelische Seite, in den letzten Jahren doch im Zweifelsfall die größere Unterstützung und die größere Aufmerksamkeit und das größere Interesse bekommen hat, zumindest von EU und USA, als eben die schwächere Seite. Auch das ist Teil der Asymmetrie und deswegen Druck, der was bewirken soll, muss in stärkerem Maße auf die israelische Regierung ausgeübt werden. Das verbunden mit einem Vermittlungskonzept, nicht neue Verhandlungen. Dazu habe ich das Notwendige gesagt, die Dinge liegen alle auf dem Tisch, das Anreize schafft, negative wie vor allem positive Anreize. Am besten würde das Nahostquartett seine eigene Blaupause für eine Friedensregelung auf den Tisch legen und nicht wie bisher einfach sagen, nun redet ihr mal wieder miteinander und wir warten ab, was dabei rauskommt. Ja? Ich glaube, der Unterschied ist klar. Und dann könnten auch zum Beispiel, ich sage mal, ein ganz minimales Druckmittel, die EU hat mit Israel die Aufnahme in die europäische Nachbarschaftspolitik im Grundzug beschlossen. Das könnte man natürlich so lange aussetzen, die Umsetzung dieses Beschlusses, bis eben die israelische Regierung konkrete Schritte tut, zumindest die fortgesetzte Besatzung beendet und dann auch mit der Rückgängigmachung der Besatzung beginnt, was auch immer. Also so könnte man positive und auch negative Anreize schaffen. Ein zweiter wichtiger Punkt in Umkehr zu dem, was bisher schlecht und falsch und kontraproduktiv gelaufen ist, ist eine andere Behandlung der Hamas und des Gazastreifens. Das hieße, EU, USA, Nahostquartett müssten auf die dauerhafte Öffnung der Grenzübergänge drängen, was übrigens interessanterweise unter der Regierung vom viel verteufelten George Bush schon mal sehr viel weiter gedacht und gediehen war. Die damalige Außenministerin von George Bush, Sie erinnern sich, Condoleezza Rice, hatte 2005 ein umfassendes und auch detailliertes Memorandum for the Unhindered Movement and Access, so hieß das auf Englisch, durch die Grenzen zum Gazastreifen vorgelegt. Ein drittes wichtiges Engagement im Rahmen einer wirklich konsequenten Bemühung um die Zwei-Staaten-Lösung wäre, dass sich die EU, die USA, das Nahostquartett dafür einsetzen, dass Rechtsstaatlichkeit und internationales Recht ohne Diskriminierung, aber auch ohne Präferenz, also ohne Bevorzugung oder Diskriminierung der einen oder anderen Seite, dass die universelle Gültigkeit der unteilbaren Menschenrechte und die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen in dieser Region endlich umgesetzt werden. Ein tragfähiges Friedensabkommen wird es nicht auf der Basis von fortgesetzter Straflosigkeit, fortgesetztem großen Unrecht und fortgesetzter Dominanz geben können. Das heißt unter anderem, damit höre ich auch auf, dass eine gründliche und unabhängige Untersuchung endlich durchgesetzt wird, der schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Kriegsverbrechen, die während des Gaza-Krieges 2008-2009 verübt worden sind, die weitgehend in dem Bericht des Richters Goldstone dokumentiert sind, der ja selber auch diese unabhängige Untersuchung, die dann auch dazu führt, Schuldige namhaft zu machen und auch vors Gericht zu stellen, diese Untersuchung endlich stattfindet. Und der Goldstone-Bericht erhebt Vorwürfe an beide Seiten, das nur zur Erinnerung, wenn auch von der Gewichtung her sehr viel stärker an die israelischen Regierungsstreitkräfte. Zweiter Punkt, dass das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes aus dem Jahre 2004 bezüglich der Mauer, der Sperranlagen und ihres Verlaufes endlich von der Politik berücksichtigt wird. Dann gibt es drittens eine ganze Reihe von Dingen, die man auch unterlassen kann, auch gerade die Bundesrepublik Deutschland, weil sie schädlich sind. Und das sind die Rüstungsexporte. Ja, Augenblick, an jedermann in diesem Land. Ich rede nicht nur von den U-Booten an Israel, die natürlich ein fatales Signal sind, abgesehen davon, dass sie die israelische Kriegsführungsfähigkeit verbessern, notfalls auch mit atomaren Waffen. Das ist ja lange von der Bundesregierung bestritten worden, aber das Pfeifen in Jerusalem, in Tel Aviv, die Experten schon seit Jahren von den Dächern, und dass die Bundesregierung jetzt sagt, wir haben nur die U-Boote geliefert, wie die bewaffnet werden, geht uns nichts an, ist eine wirklich feige und unverantwortliche Haltung. Das kann ich anders nicht benennen, leider. Aber das betrifft ja nun auch die Vorgängerregierung, das ist keine Frage der derzeitigen rot-gelb-schwarzen Koalition. Das ganze Geschäft ist ja bereits eingestielt worden, in ersten Etappen noch unter Rot-Grün. Und das Letzte, und das betrifft natürlich auch die Panzerlieferungen an Saudi-Arabien. Nicht nur, weil man grundsätzlich, denke ich, gegen Rüstungsexporte in Spannungsregionen sein sollte, das war mal auch erklärte deutsche Politik, sondern weil ja auch nicht auszuschließen ist, dass die Saudis diese Panzer nicht nur einsetzen zur Abschreckung gegen die bösen Iraner, was ja die offizielle Begründung hier im Bundestag war, sondern eines Tages vielleicht auch einsetzen zur Niederschlagung demokratischer Demonstrationen auf den Straßen von Riad. Oder eines Tages vielleicht in einem leider auch nicht auszuschließen erneuten Krieg zwischen arabischen Staaten und Israel. Auch das muss man mitbedenken. Und letztens gehörte zu dieser Politik, Recht durchzusetzen, Unrecht nicht länger zu unterstützen, auch das, was Wiltrud Röschel-Metzler am Schluss gesagt hat, der konsequente Umgang mit Produkten aus völkerrechtswidrig besetzten Gebieten, die, und ich wiederhole das hier, illegal in die Bundesrepublik Deutschland und andere EU-Staaten eingeführt wird. Deswegen ist das, was jetzt mit dieser Aktion gestartet worden ist, nicht mehr als endlich die EU dazu zu drängen, das Recht umzusetzen. Was meine ich damit? Es gibt ein Handelspräferenzabkommen zwischen der EU und Israel schon seit über 15 Jahren, unter dem Israel weitgehend Produkte, vor allem landwirtschaftliche Produkte, in die EU importieren kann, so als würde Deutschland nach Frankreich oder Holland nach Belgien importieren, also ohne Zölle oder andere Restriktionen. Das ist ja auch okay, dieses Abkommen. Aber in diesem Abkommen gibt es eine ganz klare, unmissverständliche Klausel. Da steht drin, dass Produkte aus den besetzten Gebieten nicht in die EU importiert werden dürfen. Aber genau das macht Israel seit vielen Jahren in großem Ausmaß. Und wir hatten schon mal auf der höchsten Ebene der damals noch 15 europäischen Regierungen eine Debatte darüber, dass man das stoppt, indem man das Handelspräferenzabkommen mit Israel so lange aussetzt, suspendiert, wie Israel dagegen verstößt. Das ist ein ganz normaler Umgang im internationalen Handelsrecht, hat mit Boykott und solchen Begriffen zunächst mal gar nichts zu tun. Dieser Vorschlag gab es schon Mitte der 90er Jahre, war auf der Ebene der Brüsseler Vertreter der damals noch 15 EU-Staaten sehr weit gediehen und ausgereift. Es waren 14 Außenminister immer dafür, aber einer war immer dagegen, an dem ist es dann gescheitert, weil ja Einstimmigkeit vorgeschrieben ist. Sie ahnen, wer derjenige war, der dagegen war. Es war Joschka Fischer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.